unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Der Predigttext steht heute im Hebräerbrief Kapitel 1, es sind die Verse 5 bis 14. Dort heißt es: Hat Gott etwa je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht? Oder auch, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein? Und er sagt doch auch, wenn er ihn mit allen Rechten des Erstgeborenen in die Welt einführt, in die himmlische und zugleich die künftige irdische, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Von den Engeln heißt es, Gott macht seine Diener oder seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Aber zum Sohn sagt er, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Dein königliches Zepter birgt für gerechte Herrschaft. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt und dir Ehre und Freude gegeben, mehr als allen, die zu dir gehören. Von ihm heißt es auch, am Anfang hast du, Herr, die Erde gegründet und die Himmel mit eigenen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt und zerfallen wie Kleider. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Mantel, sie werden ausgewechselt wie ein Gewand. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre enden nicht. Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Liebe Geschwister, wir hatten vor 3 Wochen angefangen, uns mit dem Hebräerbrief zu beschäftigen. Genauer mit der Einleitung zu diesem Brief. Und da hatten wir festgestellt, dass diese Einleitung ganz anders ist als bei den meisten neutestamentlichen Briefen. Die beginnen meist mit einer Einleitung nach dem klassischen griechischen Briefformular, mit der Nennung des Verfassers und des Adressaten, häufig ergänzt durch einen Segenswunsch. Von all dem finden wir im Hebräerbrief nichts. Der Hebräerbrief beginnt ganz anders. Er beginnt mit einer majestätischen Ouvertüre, mit einem gedrängten, aber dabei höchst kunstvoll gewebten Text, mit einem meisterhaft komponierten Stück Literatur, formvollendet strukturiert, aber dabei alles andere als inhaltsleer. Ganz im Gegenteil, diese Einleitung ist dicht gepackt mit überaus gewichtigen Aussagen. Das ist, wenn man so will, höchste Theologie auf engstem Raum. Ja, das ist Gottes Lehre. Das ist Lehre vom Erlöser. In dieser Einleitung finden sich insgesamt 7 Aussagen über den Gottessohn Jesus Christus. 7 Aussagen, in denen sein Werk und seine Person beschrieben werden. 7 Aussagen, die deutlich machen, warum die neutestamentliche Offenbarung unüberbietbar ist. Warum nach dieser Offenbarung in Christus nichts mehr kommen kann. Und diese Einleitung, die endete dann in Vers 4. Da hieß es, er, also Christus, steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Also Jesus Christus steht auch über den Engeln, hoch über ihnen. Er überragt sie bei Weitem. Das war die Aussage von Vers 4 am Ende dieser Einleitung. Und diese Behauptung nun sucht der Autor in unserem heutigen Predigttext zu beweisen. Und er tut das wiederum auf sehr interessante Weise. Er tut es, indem er die Schrift zitiert. Er belegt seine Behauptung hier mit einer Reihe von alttestamentlichen Zitaten. Und interessanterweise wieder mit 7 Zitaten. Und dabei mit vorwiegend, ja, mit Stellen aus dem Psalter, aus dem Buch der Psalmen. Dabei geht er folgendermaßen vor, dass er immer 2 Schriftstellen thematisch zusammenfasst. Jeweils 2 alttestamentliche Stellen mit gleicher oder ähnlicher Aussage werden hier von ihm verknüpft. Sämtliche Schriftpaare beschreiben das Verhältnis von Christus zu den Engeln. Das letzte Zitat dann aus Psalm 110, das steht dann allein und bildet gewissermaßen einen Höhepunkt. Aber wir werden das alles im Einzelnen sehen. Die unbeschränkte Überlegenheit von Jesus Christus über die Engel. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt. Die unbeschränkte Überlegenheit ist erstens erkennbar daran, dass er Sohn ist. Erkennbar daran, dass er Sohn ist. Ich lese uns noch einmal Vers 5. Dort schreibt der Verfasser: Hat Gott etwa je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht? Oder auch, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein? Der Autor beginnt hier seinen Reigen von Schriftbeweisen mit 2 rhetorischen Fragen. Er fragt, ob Gott jemals einen Engel mit Sohn angesprochen hätte. Ob jemals Gott zu einem Engel gesagt hätte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Ja, oder ob er jemals diese Zusage aus 2. Samuel 7, Vers 14 einem Engel zugesprochen hätte. Dass er gesagt hätte, ich will dein Vater sein und du sollst mein Sohn sein. Die Antwort auf beide Fragen ist von vornherein klar. Nein, kein Engel wurde je von Gott auf diese Art und Weise angesprochen. Kein Engel hat jemals diesen Titel bekommen, Sohn. Wohl werden die Engel kollektiv als Gottessöhne bezeichnet. Ja, im Buch Hiob finden wir das beispielsweise. Aber nie ist ein einzelner Engel jemals Sohn Gottes genannt worden. Nie wurde ein einzelner Engel auf diese Art und Weise hervorgehoben. Psalm 2 spricht von der Rebellion der Völker gegen Gott und gegen seinen eingesetzten König. Und dieser Psalm drückt diese Zuversicht aus, dass dieser König als Repräsentant Gottes siegen wird. Ursprünglich war dieser Psalm vielleicht Teil einer Krönungsliturgie, gelesen oder gesungen zur Einsetzung des davidischen Königs. Im Psalm 2, 7b bis 9 heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht, fordere von mir alle Völker, ich schenke sie dir, die ganze Erde gebe ich dir zum Besitz. Regiere sie mit eiserner Faust, wenn du willst, zerschlag sie wie Töpfe aus Ton. Später dann wurde dieser Psalm im Hinblick auf den erwarteten Messias gedeutet. Es wurde angenommen, dass sich der Inhalt dieses Psalms letztlich erst im kommenden Sohn David erfüllen würde. In diesem einen Sohn David, dessen Kommen an verschiedenen Stellen im AT verheißen war. Und denken wir an die Stimme Gottes bei der Taufe. Das ist mein lieber Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Und in der Folge haben die Christen ganz selbstverständlich diesen Psalm auf Christus bezogen und die Zusage dieses Psalms ebenfalls auf sich bezogen als Zusage des Sieges über die gottfeindlichen Mächte. Dem Autor geht es hier um Folgendes. Er will das Wesen und den Status von Jesus Christus deutlich machen. Jesus Christus ist Sohn Gottes. Er trägt diesen Titel, den kein Engel jemals bekommen hat. Das zweite Zitat aus 2. Samuel 7, Vers 14, das ist Teil einer Zusage, die Gott David durch den Propheten Nathan brachte. Hintergrund war der, dass David Gott einen Tempel bauen wollte, ein Haus. Aber dazu sollte es nicht kommen, denn Gott schickte seinen Propheten zu David und ließ ihm sagen, dir habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde und nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und wenn du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ja, es ist Gott, der David hier ein ewiges Königtum ja ankündigt. Ein Königtum, das für alle Zeiten Bestand haben sollte. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Auch diese Voraussage wurde im Verlauf der Geschichte Israels auf diesen einen Sohn Davids bezogen. Auf den kommenden, auf den endzeitlichen Herrscher, auf den Messias. Jeremia, Jesaja, Micha, all diese Propheten kündigten ihn an. Und sie nahmen auf diese Stelle aus 2. Samuel 7 Bezug. Und auch in der neutestamentlichen Zeit, ja, erwartete man das Kommen dieses einen Königs. Ja, erwartete man diese Erfüllung der Verheißung aus 2. Samuel 7. Und unser Autor hier, der macht deutlich, in Jesus Christus ist diese Zusage erfüllt. Von ihm gilt es eben, dass Gott sein Vater ist und dass er sein Sohn ist. Ja, denken wir an die Taufe. Oder denken wir an die Ereignisse rund um die Verklärung Jesu. Ja, auch da kam ja die Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Er ist der Sohn, er ist dieser eine. Und damit in Stellung und Wesen den Engeln weit überlegen. Beide Zitate betonen hier diese einzigartige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja, diese einzigartige Beziehung, an der sich beide in höchstem Maße erfreuen. Jesus Christus ist Sohn und als solcher den Engeln weit über die Engel erhoben. Das ist hier die erste Begründung, die der Autor zur Bekräftigung seiner Aussage von Vers 4 liefert. Aber er nennt noch weitere. Wir gehen gleich zu Punkt 2 über. Die unbeschränkte Überlegenheit von Jesus Christus über die Engel, Punkt 2 heute Morgen, erkennbar daran, dass ihm die Engel als vergängliche Geschöpfe dienen müssen. Ich lese uns noch einmal Vers 6 und 7. Dort heißt es, und er sagt doch auch, wenn er ihn mit allen Rechten des Erstgeborenen in die Welt einführt, in die himmlische und zugleich die künftige irdische, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Von den Engeln heißt es, Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Hier führt der Autor zwei weitere Zitate an. Auch in ihnen geht es um das Verhältnis des Sohnes zu den Engeln. Oder er zitiert sie, um hier dieses Verhältnis zu klären. In Vers 6 wird der Sohn als derjenige herausgestellt, der von den Engeln angebetet wird. Dem Zitat aus Psalm 97, Vers 7, steht eine Formulierung zurück, die wir zunächst klären wollen. Da ist vom Erstgeborenen die Rede, der mit allen Rechten in die Welt eingeführt wird. Was ist hier gemeint? Hier ist ganz offensichtlich die Einsetzung Jesu als endzeitlicher König im Blick. Ja, denken wir nochmal an die Einleitung, an Kapitel 1, Vers 3. Da hieß es, nachdem er, also Christus, sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Hier geht es um die Erhöhung Jesu nach seinem Opfertod. Auch Hebräer 2, Vers 5 stützt diese Sicht. Ja, da ist von der kommenden Welt die Rede, die dem Menschensohn unterstellt ist. Und in Vers 9 heißt es da von dem Sohn, wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Also Vers 6 spricht hier von der Erhöhung Jesu im Anschluss an seinen Opferdienst. Er beschreibt seinen Eingang ja in den Himmel, als ihm die Anbetung der Engel zuteil wurde. Deutlich macht das auch dieser Begriff Erstgeborener. Dieser Titel erinnert an Psalm 89, Vers 28. Ja, das ist ein Psalm, wo der Dichter Gott seine Zusagen an David vorhält. Ja, wo er ihm sagt, du hast doch das und das David zugesagt. Jetzt hat uns dieses und dieses Leid getroffen. Hilf uns doch, steh zu deiner Zusage. Und er zitiert da Gottes Worte und sagt, ich, also Gott hat das gesagt, ich mache ihn zu meinem Erstgeborenen, zum Höchsten der Könige der Erde. Jederzeit umgibt ihn meine Güte, mein Bund mit ihm ist unverbrüchlich. Mit dem Begriff Erstgeborenen drückt Gott hier den Vorrang aus, den er David geben wollte. Seine besonders ehrenvolle Position, ganz ähnlich wie es der Sohnestitel tat. Also der Begriff des Erstgeborenen als Hinweis auf eine besondere Position, als Hinweis auf einen besonderen Rang. Im Neuen Testament dann wird dieser Titel ausschließlich für Jesus Christus gebraucht. Zur Beschreibung seiner Beziehung gegenüber der Schöpfung. Und im Hinblick auf die erste Schöpfung heißt es da in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Also Jesus ist der Erstgeborene im Hinblick auf die erste Schöpfung. Er ging aller Schöpfung voraus. Er selbst wurde nicht geschaffen, sondern er existierte schon vor der Erschaffung der Welt. Ja, er selbst wirkte maßgeblich an der Schöpfung mit, das hatten wir in der Einleitung gesehen. Aber Jesus ist auch der Erstgeborene im Hinblick auf die zweite Schöpfung. Ja, auch wieder Kolosser 1, da Vers 18, da heißt es, er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Also Erstgeborener bedeutet hier, er ist der Begründer einer neuen Schöpfung. Einer Schöpfung, die ganz und gar unvergänglich ist. Die unvergleichlich herrlich ist. Ja, er ist dieser zweite Adam. Der, der mit seinem Opfertod besondere Rechte erworben hat. Da denken wir an Philipper 2. Ja, wo das Leiden Christi geschildert wird und dann gesagt wird, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Sie alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also hier in Vers 6 ist von der Erhöhung Jesu nach seinem Opfertod die Rede. Von der Anbetung durch die Engel, die ihm im Himmel zuteil wurde. Denken wir auch an das, was Klaus uns vorgelesen hat. Vers 7 dann gibt ein Zitat aus Psalm 104, Vers 4 wieder. Es beschreibt den Dienst der Engel im göttlichen Heilsplan. Und der Autor macht mit diesem Zitat deutlich, auch wenn der Dienst der Engel in Gottes Heilsplan seinen Platz hat und wichtig ist, sie sind doch dem Sohn unterworfen. Diese Stelle, dieses Zitat, ist wie einige andere aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments übernommen, der Septuaginta. Und hier ergibt sich zum hebräischen Alten Testament eine leicht abweichende Bedeutung. Im hebräischen Text heißt diese Stelle, also Psalm 104, Vers 4, Stürme sind deine Boten und das Feuer ist dein Gehilfe. Und gemeint ist damit, dass Gott die Elemente Wind, Sturm, Feuer souverän gebraucht. Ja, er nimmt sie in seinen Dienst und erfüllt damit seine Ziele. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments kommt es dann durch eine andere Anordnung der Satzglieder zu einer leicht anderen Bedeutung. Dort heißt es dann, wie eben auch hier im Hebräerbrief, Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Also hier stehen nicht mehr die Naturelemente im Dienst Gottes, sondern hier bekommen die Engel den Charakter von Naturelementen. Die Engel erscheinen hier wie Wind und Feuer als flüchtig, als kurzlebig. Ja, man kann sagen, als vergänglich. Ja, diese Beschreibung mag uns verwundern. Sind Engel nicht ewig? Ganz offensichtlich nicht. Wo sind sie anders als wir Menschen? Aber Engel haben mit uns etwas gemeinsam. Sie sind geschaffene Wesen. Ja, es sind Geschöpfe. Weitaus mächtiger als wir. Ja, aber Geschöpfe. Und als solche, auch als solche eben zum Dienst gegenüber Christus verpflichtet. Verpflichtet zur Anbetung. Davon sprechen hier beide Schriftstellen. Psalm 97, Vers 7 und Psalm 104, Vers 4. Und das finden wir übrigens auch im Neuen Testament. Denken wir an die Ereignisse rund um die Menschwerdung Jesu. Denken wir an den Dienst der Engel bei der Ankündigung seiner Geburt. Oder die Verkündigung der Volkengeburt gegenüber den Hirten. Denken wir an die Lobgesänge der himmlischen Herrscher. Die Warnungen des Engels, des Herrn, die Josef bekam, ja, als er ihm sagte, flieh nach Ägypten. Später dann die Versorgung durch die Engel nach der Versuchung durch den Teufel oder der Beistand eines Engels beim Gebetskampf in Gethsemane. Engel sind Geschöpfe. Und als solche haben sie nicht den Wert des Sohnes. Sie sind diesem deutlich unterlegen. Das ist hier die zweite Begründung, die der Autor zur Bekräftigung seiner Aussage von Vers 4 liefert. Aber er nennt noch eine weitere, und da gehen wir gleich zu Punkt 3 über. Die unbeschränkte Überlegenheit von Jesus Christus über die Engel ist drittens erkennbar daran, dass er ewig und unveränderlich ist. Hören wir noch einmal auf die Verse 8 bis 12. Dort heißt es, aber zum Sohn sagt er, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Dein königliches Zepter bürgt für gerechte Herrschaft. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt und dir Ehre und Freude gegeben, mehr als allen, die zu dir gehören. Von ihm heißt es auch, am Anfang hast du, Herr, die Erde gegründet, und die Himmel mit eigenen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt und zerfallen wie Kleider. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Mantel. Sie werden ausgewechselt wie ein Gewand. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre enden nicht. In diesen Versen setzt der Autor seinen Vergleich fort. Und er zeichnet auch hier wieder einen Kontrast. In den Versen 6 und 7 drückt er schon aus. Da sagt er, Engel sind flüchtig, Engel sind vergänglich. Und hier macht er nun den Unterschied zum Sohn noch einmal überdeutlich. Der Sohn ist ewig, beständig, unveränderlich. Der Sohn ist anders als die Engel kein Geschöpf. Er ist der Schöpfer. Er hat selbst Teil an Gottes Wesen. Ja, er ist selbst Gott. Eine Person der Dreieinigkeit. Zunächst zitiert er eine Passage aus Psalm 45. Das war ein Psalm, der ursprünglich als Hochzeitslied gebraucht wurde. In diesem Lied spricht der Dichter erst den Bräutigam an und dann die Braut. Die Verse 7 bis 8, die hier zitiert sind, wurden dem Bräutigam zugesprochen. Problematisch ist dabei, dass der Bräutigam in Vers 7 mit Gott angesprochen wird. Ja, einige Übersetzungen versuchen, dem aus dem Weg zu gehen, indem sie dann übersetzen, dein Thron ist Gottes Thron. Aber diese Übersetzung ist offensichtlich falsch. Die Anrede an den Bräutigam lautete wohl tatsächlich, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Zu verstehen ist das wohl so, dass der davidische König jeweils Gottes Vizeregent war. Seine Autorität war von Gott abgeleitete Autorität. Ja, in dem Sinne, wie Gott einmal zu Mose sagt, in 2. Mose 7, Vers 1, ich bevollmächtige dich, vor den Pharao hinzutreten, als wärst du Gott. Also der Psalmist war nie der Auffassung, dass der davidische König Gott sei, genauso wenig wie Israel Mose für Gott hielt. Aber er preist den König für seine Herrschaft über Israel, ja, die der Herrschaft Gottes über das Universum gleicht, die eben diese Herrschaft Gottes widerspiegelt. Der Autor des Hebräerbriefes nun bezieht diese Aussage, ja, die vielleicht bezogen auf einen Menschen oder einen seiner Vorläufer hier problematisch war, ja, mit gutem Mut auf Jesus Christus. Ja, einschließlich dieser Anrede, Gott. Und er macht damit deutlich, Jesus Christus ist selbst Gott. Er hat als eine Person der Dreieinigkeit Anteil an Gottes Wesen, an seiner Ewigkeit, an seiner Unvergänglichkeit, an seiner Erhabenheit. Im weiteren Verlauf des Psalms wird der davidische König für die Qualität seiner Herrschaft gepriesen, für eine Herrschaft, die durch Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Gerechte Herrschaft, Liebe gegenüber dem Recht, Hass gegenüber dem Unrecht, das sind da die Stichworte. Und das ist auch hier wieder klar, dass sich dies in der Geschichte Israels regelmäßig nicht erfüllt hat. Im Hebräerbrief aber wird deutlich, die Herrschaft Jesu Christi, die trägt diese Kennzeichen, die erfüllt sie. Dieser eine König, der regiert wirklich gerecht. Er ist eben nicht durch die menschliche Natur gehindert. Ganz anders als seine Vorgänger. Und weil dieser König gerecht ist, hat Gott ihn erwählt, ihm Ehre und Freude gegeben, und zwar mehr als allen, die zu ihm gehören. Bei der Freude geht es hier ganz offensichtlich um die Freude, die Gott dem gerechten Regenten schenkt. Also es wird hier nicht auf eine Krönungszeremonie Bezug genommen. Der König regiert ja schon. Es geht hier um die Freude, die von Gott kommt. Die Freude, die Gott demjenigen schenkt, der in seinen Wegen geht. Bezogen auf diesen davidischen König eben, ja, der eben hier gerecht herrscht. Bezogen auf Christus ist hier vielleicht die Freude gemeint, die Gott ihm als Lohn für sein Erlösungswerk gegeben hat. In Hebräer 12, Vers 2 wird von Christus ausgesagt, er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den rechten Platz an Gottes Seite eingenommen. Dieser Jesus Christus ist der gerechte Herrscher. Er wird billigerweise mit Gott angesprochen. Er ist ewig und unveränderlich. Das wird hier durch das Zitat aus Psalm 45 deutlich. Und in die gleiche Richtung weisen auch nochmal die Verse 10 bis 12. Da geht es um ein Zitat des 102. Psalms. Eine Passage, in der Gott in seinem Wesen beschrieben wird, in seiner Ewigkeit und seiner Unvergänglichkeit, in seiner Beständigkeit, die eben im Kontrast steht zur Vergänglichkeit der Schöpfung. Alles wird vergehen, Gott aber bleibt bestehen. Alles altert, Gott nicht, er bleibt ewig jung. Seine Jahre enden nicht. Die gesamte Schöpfung, einschließlich des Reiches der Engel, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Der Veränderung und Auflösung, der Zerstörung und dem Tod. Nur für Gott gilt dies nicht. Der Hebräerbriefautor bezieht hier diese Verse auf den Sohn und er macht deutlich, Jesus Christus ist der Herr, von dem hier die Rede ist. Er steht im Gegensatz zu den Engeln. Er ist ewig und unveränderlich. Er ist selbst Gott. Mit dem Ende von Vers 12 sind wir an das Ende dieser Beweiskette gekommen. Bis hier hat der Autor insgesamt 6 alttestamentliche Zitate gebracht. 6 Zitate, die sich zu diesen 3 Aussagen verdichten lassen. 3 Aussagen, die alle seine Behauptung von Vers 4 untermauern. Jesus Christus überragt die Engel. Und wir wollen uns an dieser Stelle fragen, weshalb der Autor das hier tut. Warum macht er sich diese Mühe? Oder anders gefragt, was wird diese seine Argumentationskette für die ursprünglichen Hörer oder Leser bedeutet haben? Nach allem, was wir wissen, waren das angefochtene Christen. Vielleicht Christen einer kleinen römischen Hausgemeinde. Christen, die in ihrem Bekenntnis schwankend geworden waren. Die angesichts einer neuen, bedrohlichen Verfolgung schwach zu werden drohten. Die den Versammlungen fernblieben. Die es satt hatten, von den jüdischen Landsleuten gemieden zu werden. Isoliert zu sein. Ja, das waren Christen, die müde waren, die träge waren. Das waren Christen, die in der Gefahr standen, den Glauben dran zu geben. Ja, die ernstlich erwogen, zum sozial akzeptierten Judentum zurückzukehren, was eben damit verbunden wäre, Christus abzuschwören. Also was sollten diese Leute mit einer solchen Aussage machen? Jesus Christus ist den Engeln unbeschränkt überlegen. Was wird diesen angefochtenen Christen diese Aussage bedeutet haben? Ich denke, diese Aussage, die er hier, oder diese Behauptung, die er hier beweist durch diese Argumentation, wird ihnen den absoluten Vorrang Jesu verdeutlicht haben. Den Vorrang der Offenbarung Gottes in Christus gegenüber der des alten Bundes. Ja, denken wir nochmal an diese Einleitung. Die Propheten und die Engel, die standen dort für die alttestamentliche Offenbarung, ja für den alttestamentlichen Bund. Gott bediente sich im alten Bund der Propheten, um sich mitzuteilen. Und an markanten Punkten gebrauchte er auch Engel. Und die Engel waren in diesem Zusammenhang die vornehmsten Offenbarungswerkzeuge. Oder sie waren als Vermittler dieser Botschaft tätig. Die Aussage nun, dass Jesus die Engel überragt, betont einmal seinen Vorrang. Aber gleichzeitig eben auch den Vorrang dieser neuen Offenbarung. Der Offenbarung, die mit Jesus Christus gekommen ist. Die mit ihm angebrochene Heilsordnung. Und angesichts dessen mussten sie erkennen, eine Rückkehr zum Judentum wäre verhängnisvoll. Denn dieser Bund war überholt. Ja, das bedeutet nicht, dass das Alte Testament als solches ungültig wäre oder nutzlos oder überholt. Aber seit Christus gilt, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Die alttestamentliche Offenbarung, die alttestamentliche Ordnung, das Judentum konnte jetzt nicht mehr helfen. Das sollten sie erkennen. Und für uns gilt das ganz ähnlich. Wir stehen nicht in der Gefahr, wieder Juden zu werden. In dieser Weise umzukehren. Aber auch wir stehen in der Gefahr, Christus zu verkennen. Oder eben nicht zu erkennen, was wir an ihm haben. Und da tut uns eben eine Einheit Soterologie, das ist die Lehre vom Erlöser, ausgesprochen gut. Ja, das brauchen auch wir. Auch wir müssen uns immer wieder klar machen, was Jesus Christus gebracht hat und was wir an ihm haben. Denn wissen wir das nicht, stehen wir in der Gefahr abzuirren, unseren Glauben zu verlieren, lau und träge zu werden oder auch in unbegründete Furcht zu fallen, in Verzweiflung zu versinken. Ja, von der rechten Erkenntnis Christi hängt vieles ab. Diese Erkenntnis ist Basis für alle unsere Handlungen, Basis unseres Glaubens, unseres Vertrauens. Ja, alles das hängt davon ab, ob und inwieweit wir Christus erkannt haben. Jemand, den man nicht kennt, dem kann man nicht vertrauen. Das Maß unserer Erkenntnis Christi prägt unser Handeln. Diese Tatsache unterstreicht der Autor auch in den letzten beiden Versen. Die wollen wir uns zum Abschluss noch einmal ansehen. Die unbeschränkte Überlegenheit von Jesus Christus über die Engel, Punkt 4 heute Morgen, lehrt uns erkennen, dass uns als Christen der Sieg gehört. Lehrt uns erkennen, dass uns als Christen der Sieg gehört. Ich lese uns noch einmal die Verse 13 und 14. Dort sagt er, niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Der Autor liefert hier am Ende noch ein letztes Zitat aus dem Alten Testament. 6 hatte er gebracht. Und jetzt noch dieses Zitat hier aus Psalm 110, Vers 1. Das bildet quasi einen Höhepunkt. Aber es hat im Text hier eine andere Funktion als die vorhergehenden Schriftstellen. Ja, dieses letzte Zitat dient nicht mehr der Argumentation, nicht mehr der Begründung, dient nicht mehr hier der Einzelargumentation, wenn man so will, sondern diese letzte Stelle dient der Bekräftigung und Ermutigung. Genau gemeinsam mit Vers 14. Diese Stelle hier beschreibt Jesus Christus als den Regenten an Gottes rechter Seite, als den, der erhaben herrscht. Ja, als den Herrscher, dem Gott die Feinde unter die Füße legt. Ja, als den, der schon sitzt. Ja, letztlich als den, der den Sieg sicher innehat. Daran kann kein Zweifel mehr bestehen. Und in Vers 14 nennt der Autor noch einmal die Engel. Ja, da nimmt er noch einmal Bezug auf den Dienst dieser Engel. Und die Aussage, die er bringt, ist die, die Engel sind von Gott beauftragt. Und ihr Auftrag ist der Dienst an denen, die gerettet werden sollen. Ja, genauer an denen, die an der endgültigen Rettung Anteil haben sollen. Hiermit sind die Christen gemeint. Und so sind die Verse 13 und 14 hier als abschließende Ermutigung zu fassen, als Ermutigung, die aus der rechten Erkenntnis Christi folgt, aus der Erkenntnis seiner Stellung im Vergleich zu den Engeln. Und diese Ermutigung lautet, die ihr zu Jesus Christus gehört, fürchtet euch nicht. Der, dem ihr vertraut, wird den Sieg davontragen. Seine Autorität kann durch nichts angefochten werden. Er steht weit über den Engeln und auch über der gesamten Schöpfung. Und mehr noch, die Engel, die dienen ihm und sie dienen denen, die er in seiner Liebe erwählt hat. Was sollte den Hebräern da noch passieren? Selbst wenn man ihnen das Leben nehmen würde, das Heil musste ihnen bleiben. Und Gleiches gilt auch für uns. Schließe mit den Worten Martin Luthers, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Amen. Wir singen das nächste Lied, Lied Nummer 8.